ARD.
Boah, was für ein krasser Fußballabend da hinter mir auch liegt. Das war Aufregung pur, Spannung bis zum Schluss, ein echter Fight.
Wo warst du?
Ich war beim Landespokal-Halbfinale Fortuna Köln gegen Alemannia Aachen.
Ich dachte es mir.
Aachen ist ins Finale eingezogen. Ich meine natürlich den Champions League-Abend, den wir hinter uns haben. Mhm. Mit dem Resultat, kein deutsches Team ist jetzt mehr mit dabei. Und die Sieger oder die Champions League-Sieger der letzten 10 Jahre, alle nicht mehr mit im Wettbewerb.
Ja, finde ich. Also ja, ist schon zum Teil überraschend, ja. Also gemessen an den Viertelfinalpartien hat mich vor allem Arsenal krass überrascht. Also eigentlich eher Real. Und das lag natürlich auch vor allem irgendwie mit am Hinspiel. Aber ansonsten finde ich, waren so in der Gruppenphase eigentlich schon die größten Überraschungspotenziale, die sich so abgezeichnet haben, oder?
Ja,
so
aber
City und
das Resümee ist, die neue Gruppenphase macht schon irgendwie doch auch ein bisschen Spaß.
Ja, total.
Ne?
Ja,
hat irgendwie was. Viel Rechnerei zwar, aber es hat einen neuen Impuls gegeben. Aber wir wollen natürlich über die Bundesliga sprechen und über die Teams, über die deutschen Teams, die jetzt dann ja auch ausgeschieden sind. Bei den Bayern ist es natürlich dann jetzt so, jetzt bleibt nur noch der eine Titel übrig und der wird es dann auch. Und ich glaube, und damit kommen wir dann auch mal zu unseren Thesen, ich glaube, dass mit der Meisterschaft, das geht jetzt auch relativ schnell, denn ich glaube, am kommenden Bundesliga-Wochenende verliert Leverkusen beim FC St. Pauli. Das heißt, die Bayern sind übernächstes Wochenende deutscher Meister.
Ich glaube nicht übernächstes Wochenende, dass sie Deutscher Meister werden, da bin ich bei dir. Aber an diesem Wochenende ist die Diskrepanz zwischen San Siro und Schwäbischer Alb, Ostalb, Heidenheim zu groß. Bayern lässt Punkte liegen beim ersten FC Heidenheim.
Das sagt Jens Wallbrot, mein Name ist Tobi Schäfer und zusammen machen wir jetzt das Sportschau-Bundesliga-Update. Und damit auch euch nochmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei der frischen Folge Bundesliga-Update. Wir gucken auf das anstehende Wochenende in der ersten und zweiten Liga. 30. Spieltag steht an, nur noch 5 Spiele, dann ist die Saison schon wieder vorbei, Jens. Und wir beginnen mal mit dem FC Bayern. Nach San Siro jetzt also nach Heidenheim. Die Diskrepanz ist tatsächlich groß, aber bei den Bayern kann man jetzt natürlich anfangen, schon mal auch die Saison zu bilanzieren. Es wird dann vermutlich jetzt doch auch nur dieser eine Titel, der Meistertitel. Ist es dann trotzdem eine schlechte Saison für die Bayern, wenn man alles mit reinrechnet, zum Beispiel auch die vielen Verletzten, die natürlich einen Ausschlag gegeben haben, jetzt bei dem Ausscheiden, finde ich.
Ja, total. Hauptthema. Also generell, wenn man sich die Saison der Bayern anschaut und dann mal auch so Formkurvenverläufe und wann es dann irgendwie mal, ich sag mal, so negative Ausschläge nach unten gab, da spielten ja Verletzte dann auch immer irgendwie eine Rolle. Ne? Also für mich der erste Knackpunkt, so Pavlovic, Pavlovic-Ausfall. Das war schon, hat so das Gefüge meinem Eindruck nach zum ersten Mal so ein bisschen zum Bröckeln gebracht. Und so.
Wobei das natürlich Goretzka wieder groß gemacht hat, ne?
Ja, das stimmt, aber das ist für mich das Thema, wo dann diese Balance so anfängt zu wanken, ne? Und wo dann überhaupt diese Defensivprobleme erst so richtig, finde ich, so erkennbar werden nach und nach. Das hat sich ja dann irgendwie auch so ein bisschen geschleppt und natürlich kommen dann die weiteren Verletzungen dazu als Faktoren. Aber wenn du das mal, also die Frage ist ja, aus welcher Position guckst du dir das an, ne? Die kommen aus einer Saison ganz ohne Titel. Da ist eine Meisterschaft schon, finde ich gar nicht so schlecht.
Und man muss bei den vielen Verletzten natürlich auch mal das genau hinterfragen, denn viele Verletzungen sind ohne gegnerische Einwirkung passiert. Und dann kann man natürlich schon sich die Frage stellen, ist das durch eine falsche Belastungssteuerung, dass die Bayern sehr viel belastet werden, ist vor der Saison klar, ne? Damit muss man einfach rechnen, dass sie alle 3 Tage spielen. Und dann ist es natürlich ein Punkt, den man aufarbeiten wird.
Ist es, aber was man, finde ich, bei dieser ganzen Debatte nicht vergessen darf, die Spielweise unter Vincent Kompany ist natürlich auch, oh sorry, ich habe Vincent gesagt, obwohl er so heißt, aber wir müssen Vincent sagen, unter Vincent Kompany,
unter Herrn Kompany,
Monsieur, unter Monsieur Kompany ist auf jeden Fall brutal energieraubend und brutal intensiv. Und das ist natürlich was, wenn du das die ganze Saison durchziehen willst, was ich grundsätzlich für den richtigen Ansatz halte, wo dir dann vielleicht hier und da im Vergleich zu anderen Mannschaften mit Verlauf der Saison Spieler wegbröckeln, wo du eine andere Art und Weise oder eine andere Qualität bräuchtest, um zu kompensieren. So, natürlich, dass dir dann irgendwie die komplette Innenverteidigung wegbricht, das ist halt dann einfach Pech und dass dir diejenigen, die du als Backup holst mit Ito, eigentlich die ganze Saison nicht so richtig zur Verfügung stehen, das ist auch Pech. Mhm. Aber so grundsätzlich ist es vielleicht auch eine Komponente, die sie bei der Kaderplanung gar nicht so sehr einbezogen haben, wie kraftraubend und wie körperlich intensiv diese Spielweise überhaupt ist.
Aber es führt natürlich dazu, dass die Bayern jetzt, glaube ich, für die kommende Saison wieder ordentlich was investieren werden oder sie wollen es vermutlich tun. über Florian Wirtz wollen wir jetzt nicht schon wieder sprechen. Hinten werden sie sicherlich auch was machen, denn ja, sie wollen diesen Champions-League-Titel dann in der nächsten Saison auf jeden Fall auch wieder angehen. Einer wird da nicht mehr dabei sein, den müssen wir noch einmal zu Wort kommen lassen. Thomas Müller. Es war sein letztes Champions-League-Spiel mit den Bayern auf jeden Fall. Ob noch ein weiteres für einen anderen Club dazukommt, halte ich auch für eigentlich ausgeschlossen. Deswegen war das natürlich irgendwie auch ein bisschen traurig, dass dann da so eine große Karriere, so eine große Champions-League-Karriere zu Ende geht in Mailand. Und auf die Frage, wie es in ihm aussieht nach dem Spiel, hat Thomas Müller das gesagt.
Ja, an sich geht es mir ganz aufgeräumt eigentlich, tatsächlich. Also emotional, die aufregendste Situation war ja jetzt nach dem On-Field-Interview, waren die ganze Fankurve war noch da. Die müssen immer ein bisschen länger bleiben, die haben dann auch haben einen kurzen Applaus und ein Name skandiert, da hat mein Körper dann schon kurz reagiert. Hat Gänsehaut. Und Gänsehaut kann man jetzt nicht steuern. Also ich habe jetzt nicht gesagt, so jetzt krieg bitte Gänsehaut, weil es wird zur Situation ganz gut dazu passen, sondern das kam von alleine. Und er hat mich gefreut, einfach die Wertschätzung.
Auf diese Interviews werden wir in Zukunft verzichten müssen.
Ja, schade. Und er hat ja irgendwie dann noch die Möglichkeit, dann die Verlängerung zu erzwingen, irgendwie ganz kurz vor Schluss mit dem Kopfball. Mhm. Und das wäre natürlich auch irgendwie noch eine ganz geile Pointe gewesen.
Und auch dieser eine Schuss von halblinks, glaube ich, wo er auch nachher gesagt hat, das war so ein bisschen wie WM 2014 gegen USA.
Wo die Bayern schon geführt haben, ne? Da haben sie 1-0 geführt und dann gibt es da halblinks diese Schussmöglichkeit im Strafraum.
Mhm, dann schießt ja, der Ball drüber, ja.
Er hat schon, so ein Ding hat er schon mal gemacht, tatsächlich.
Ja. Jetzt geht's nach Heidenheim. Für die geht's natürlich nochmal so richtig um was. Und du glaubst, dass die Heidenheimer, weil die Bayern so angeschlagen sind, da was holen?
Ja, also die haben die ganze Saison, klar, die Meisterschaft haben sie immer versucht in den Fokus zu rücken. Aber sind wir doch ehrlich, eigentlich ging's den Bayern die ganze Zeit um dieses Finale Dahorn. Und dass sie jetzt diese Chance tatsächlich nicht bekommen, zu Hause den Champions League Titel zu gewinnen, ich bin mir sicher, dass das echt nochmal ein richtiger Downer ist. Und das innerhalb von 3 Tagen da rauszubekommen, ist eine Challenge auch für den FC Bayern. Und das wird sich, glaube ich, auswirken da in Heidenheim. In der vergangenen Saison haben sie nach 2-0-Führung da 2-3 verloren. Natürlich gegen den anderen FC Heidenheim, noch mit Beste, mit Kleindienst, mit Dingchi. Und das ist trotzdem, glaube ich, ein total, also das ist wirklich das schlimmstmögliche Spiel nach so einem Ausscheiden in der Champions League dort jetzt.
Ja, jetzt gegen Dortmund wäre wahrscheinlich irgendwie gefühlt besser.
Ja, ne? Irgendwie oder Leipzig aber, oder keine Ahnung, irgendwie.
Ich glaube aber, dass bei den Bayern eher der Gedanke kommt, jetzt erst recht.
Aber kommt er jetzt schon?
Also
die werden
FC
ja
Bayern.
Meister werden am Ende der Saison. Also kommt er jetzt
aber,
schon?
Aber genau, um das jetzt sich auch noch zu verhühnern, müssen sie jetzt wirklich nochmal alles bündeln und das können sie, glaube ich. Und ich meine, sie spielen in Heidenheim gegen die schwächste Rückrundenoffensive. Die haben in 8 von 14 Heimspielen kein Tor geschossen. Haben es Leverkusen natürlich auch schwer gemacht, aber ja, das ist auch nochmal ein anderes Thema. Kommen wir vielleicht mal zu Leverkusen, denn also klar, wir reden darüber, die Bayern sind auf jeden Fall jetzt sicher Meister, aber es sind nur diese 6 Punkte. Aber ich glaube, Leverkusen hat auch Probleme und behaupte ja beim FC St. Pauli am Sonntagabend übrigens um 19.30 Uhr, gibt es noch ein spätes Spiel, wird es dann die erste Auswärtsniederlage für Leverkusen seit 31 Auswärtsspielen geben. Sie könnten ja theoretisch noch einen neuen Rekord knacken, der liegt bei 33, aber ich glaube, die Luft ist zu sehr raus beim amtierenden Meister.
Und ich sage, Leverkusen gewinnt da und weißt du, wer der Gamechanger für Bayer Leverkusen ist?
Florian Wirtz?
Jackson Irvine.
Weil er nicht dabei ist.
Weil der ausfällt. Und das ist der schlimmstmögliche Ausfall für den FC St. Pauli. Der hat noch keine einzige Sekunde verpasst. Ist, glaube ich, der einzige Torwart, der einzige Nicht-Torwart in dieser Statistik unter den ersten 5 in der Bundesliga oder so. Und der ist einfach, gerade wenn sie es so, also eigentlich, wenn sie es so wie gegen Gladbach machen würden, mit dem hohen Pressing, mit der hohen Intensität, dann ist das schon was Leverkusen echt Probleme bereitet. Aber dafür brauchst du halt einfach Irvine, weil der für dieses aggressive, auch nicht ganz risikolose Spiel halt jede Lücke zuläuft. Mit, ich glaube, 355 Kilometern, die der insgesamt gemacht hat. Das sind über 30 vorm zweiten. Das ist echt ein krasser Ausfall für St. Pauli und deswegen sehe ich Leverkusen vorne.
Ich gebe dir recht, der ist eigentlich nicht zu ersetzen. Connor Metcalf könnte aber zum ersten Mal wieder von Beginn an spielen und
ist
ihn
auch
dann
laufstark,
ersetzen.
Ja.
Und St. Pauli hat aber während der ganzen Saison immer große Verletzungsprobleme gehabt. Es sind immer wichtige Spiele ausgefallen und Blessin hat es immer geschafft, dann so umzubauen, dass sie es kompensieren können.
Ja.
Und jetzt sind es, wenn wir auf die Tabelle schauen, 9 Punkte vorm direkten Abstiegsplatz. Das reicht dem Trainer Alexander Blessin aber noch nicht. Er blickte nach dem Sieg zuletzt jetzt gegen Kiel dann so auf die Tabelle.
Ganz nüchtern insofern, dass wir nichts mit dem Relegationsplatz zu tun haben wollen. Den wollen wir unter allen Umständen vermeiden. Also das ist für mich unser Ziel und deswegen bleiben die Sinne geschärft. Ja. Und das ist, die Jungs können für heute mal feiern und das ist schön, sollen sie auch machen, aber der Fokus gilt dahingehend, dass wir da fünf weitere Endspiele haben und das dann möglichst schnell dann in der Summe so handeln wollen, dass wir weiteren Abstand dann haben von dem Relegationsplatz.
Ja, 7 Punkte sind es vor der Relegation jetzt aktuell. Das ist wirklich sehr komfortabel und Leverkusen wird ihnen was anbieten, glaube ich. Denn Leverkusen, weniger Tempo jetzt in den letzten Wochen, lassen nicht mal so den Ball zirkulieren, versuchen es viel mit Flanken. Ich meine, jetzt ist Wirtz zurück, dann wird sich nochmal ein bisschen wieder was ändern. Aber ich glaube, dass bei Leverkusen war der Knackpunkt dieses Champions League aus gegen die Bayern. So, das hat sie, glaube ich, mental so ein bisschen gebrochen. Das war ja schon viel, viel später danach. Da waren sie ja schon auch eher wieder in so einem, auf so einem absteigenden Ast. Und jetzt, ich meine, die Saison als Vizemeister zu beenden, ist trotzdem gut, aber wenn du auch dir anguckst, was die Bayern in der Meisterschaft liegen lassen, wäre ein Titel auch echt möglich gewesen.
Ja, voll. Was jetzt nochmal ein Thema werden könnte, Flo Wirtz, ja, man kann das kritisieren, dass irgendwie er so das ganze Spiel der Leverkusener während der kompletten Saison mehr oder weniger tragen musste. Und das hat man jetzt während dieser längeren Ausfallzeit dann auch wirklich gemerkt und gesehen. Auf der anderen Seite, wenn er jetzt wirklich den Verein verlässt, kann ich mir auch vorstellen, dass er sagt, so jetzt kneifen wir nochmal die Backen zusammen und versuchen jetzt zumindest aus den letzten Spielen nochmal was Vernünftiges rauszuholen. Und genauso sehe ich es auch für einen Trainer. Also so ganz abgeschenkt haben die Saison, glaube ich, noch nicht, weil die vielleicht sogar auch ähnlich denken, wie ich denke, bezogen auf die Bayern. Glaube nicht, dass sich das noch am Ende in irgendeinem anderen Tabellenbild niederschlagen wird. Aber ich kann mir gut vorstellen, jetzt mit Wirtz wieder, wenn der wieder fit ist, also beziehungsweise auch wieder ein bisschen Rhythmus kriegt und so, dass das dann nochmal wieder ein anderes Leverkusen wird für die letzten Spiele.
Ja, die Bayern spielen ja vor Leverkusen am Wochenende. Wenn die Bayern dann gewinnen gegen Heidenheim, dann sind es 9 Punkte.
Wieder, ja, gut.
Dann schwinden ja wirklich auch die Resthoffnungen.
Ja, aber ich glaube nicht, dass Wirtz die Saison abschenkt. Andere in der Mannschaft, bei denen hatte ich zwischendurch den Eindruck, bei Florian Wirtz kann ich mir das nicht vorstellen, so wie ich in dieser Saison wahrgenommen habe.
Beginnen wir ein Spiel weiter, Jens, und gucken auf den Kampf um Europa, um die europäischen Plätze. Da sind ja noch wirklich viele Teams aussichtsreich dabei. Und das Spiel, das so ein bisschen im Zentrum steht an diesem Wochenende, ist natürlich das Duell der Borussen. Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach. Dortmund aktuell Tabellenachter mit 42 Punkten, Gladbach auf 7, davor mit 44 Punkten. Das heißt, Dortmund kann vorbeiziehen. Und da hat das Champions-League-Spiel gegen Barcelona ja durchaus Mut gemacht. Da war ich übrigens auch im Stadion. Ah. Das war wirklich auch ein berauschender Abend ohne Happy End.
An allen Hotspots in dieser Woche im Fußball warst du da, muss man einfach sagen.
Ja, aber wie gesagt, das war natürlich mal wieder so ein typisches BVB-Spiel, wo sie alles gezeigt haben, was sie können. Deswegen ist zu befürchten, dass sie jetzt wieder nicht alles zeigen, was sie können.
Ja, natürlich. Der Trend gibt dir an der Stelle recht, den es ja irgendwie gar nicht so richtig erkennbar gibt beim BVB, außer dass sie halt einfach nicht konstant sind. Auf der anderen Seite, es ist, finde ich, umso ärgerlicher, dass sie das Hinspiel in der Champions League gegen Barcelona, finde ich, sehenden Auges. Ich meine, klar, das sagt sich natürlich nach dem Spiel immer, wenn dieser Plan von Kovac aufgeht, dann sind wir alle hier und sagen, boah, ist das ein Genie. Aber das, finde ich, hat Niko Kovac schon auch ein bisschen sehenden Auges abgeschenkt, das Ding.
Das Hinspiel.
Ja. Und dadurch, also es ist natürlich, die gehen natürlich mit einem komplett anderen Gefühl aus dieser Nummer raus in dieser Woche als die Bayern. Und deswegen bin ich da eigentlich auch der Meinung, dass Dortmund gegen die Gladbacher, mal losgelöst auch von der Formschwäche von Gladbach aktuell, eigentlich mit einer ganz guten Ausgangsposition in dieses Spiel da am Sonntag gehen. Haben auch noch einen Tag länger Zeit als die Bayern. Und also die haben ja fast fünf Tage dann sogar. Ist ja fast komfortabel. Deshalb würde ich sagen, das ist jetzt fürs Gladbach-Spiel eigentlich, sind die Vorzeichen nicht so schlecht. Es wäre sogar in der Champions League vielleicht mehr drin gewesen, wenn sie es im Hinspiel ein bisschen anders angegangen wären.
Aber grundsätzlich ist das Ausscheiden und so wie es passiert ist, das Ausscheiden, glaube ich, jetzt wirklich nochmal ein Schub für den BVB für die letzten 5 Spiele. Ich halte es wirklich für möglich, noch die Champions League zu erreichen, denn sie haben ja zum Beispiel auch einen überragenden Serhou Guirassy. 3 Tore gegen den FC Barcelona hat er gemacht und sein Trainer Niko Kovac, der erklärt mal die Bedeutung des Stürmers.
Serhou ist für uns wichtig, habe ich immer wieder gesagt, das ist unsere Lebensversicherung und ich habe mich da nicht getäuscht. Ich bin bestätigt worden in meiner Aussage und wir hoffen, dass wir im nächsten Spiel auch jetzt gegen Gladbach genauso agieren. Denn wenn wir das gemeinsam machen als Team, wenn jeder Einzelne über den Punkt rüber geht, wenn jeder Einzelne den Meter macht für den anderen, dann haben wir genügend Qualität in der Mannschaft, um dann auch Bundesligaspiele zu gewinnen. Und Serhou braucht einfach den Support seiner Mitspieler. wie jeder Stürmer.
Ja, es klingt so, als ist er wirklich nicht verzichtbar, aber er hat auch schon ohne Guirassy Startelf begonnen. Ne? Gegen Freiburg bei dem 4:1-Sieg war Guirassy.
Ja gut, dann war Guirassy angeschlagen. Ne?
Also ja, der aber halt aus, ich meine, das hat trotzdem funktioniert dann.
Ja, das stimmt. Also ich würde sagen, dass so die grundsätzliche Ausrichtung des Spiels beim BVB weg von sehr großem Flügelfokus und mehr hin zu in der letzten Linie Zentrumsorientierung, dass das eher der Schlüssel ist. Und da steht natürlich oft dann Guirassy und dann ist das Spiel auch mehr auf ihn zugeschnitten. Mhm. Aber so vom Grundsatz her ist so dieses gesamte 3-5-2 oder 3-4-3 oder so, glaube ich, wenn man da irgendwie Schnittmengen im Kader des BVB finden will, ist das so die beste Schnittmenge am Ende. Ne? Ich meine, da siehst du natürlich dann, dass Julian Brandt da irgendwie wahrscheinlich eher oder mehr oder weniger fehl am Platz ist. Der genau wie Gittens kommt dann in dem System, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Also das ist auch nicht total passgenau, der Kader des BVB für dieses System. Aber es führt halt dazu, dass Schlüsselspieler, und natürlich ist Guirassy, finde ich, und das hätten sie vorher in der Saison und auch unter Nuri Sahin schon viel mehr rausarbeiten müssen, meiner Meinung nach, der Schlüsselspieler in der Offensive, klar, die liefern dann halt einfach mehr.
Ja, er hat, was jetzt rausgekommen ist, wohl eine Ausstiegsklausel aus seinem Vertrag, Guirassy, Vertrag bis 2028, aber so, wenn man so zwischen 60 und 75 Millionen zahlt, dann ist er wohl zu haben. Hm. Kann ja sein, dass es irgendeinen Club in Europa gibt, der das jetzt ausgibt. Und ich will mal jetzt den Vergleich ziehen zu dem Stürmer, den wir dann auch sehen in dem Spiel, Tim Kleindienst. Sind ja zwei tolle Stürmer, also wirklich zwei Attraktionen der Bundesliga. Die beiden mit den meisten Kopfballtoren der Liga und die beiden eben mit den meisten Toren nach Flanken. Und auch Kleindienst hat einen Vertrag bis 2028 und er wäre schon für 20 Millionen zu haben, was man jetzt so gehört hat aus Gladbach. Also da würde man wohl schwach werden.
Ja. Wen BVB kauft, wenn Guirassy für 70 weggeht.
Wen würdest du eher kaufen? Guirassy oder Kleindienst?
Ja, Guirassy. Also ganz ehrlich, der ist auch als Kombinationsspieler nochmal eine Ecke besser. Der ist halt einfach auch, wir haben ja auch am Montag schon über diesen Seitfalls hier gegen die Bayern da gesprochen. Solche Moves hat Tim Kleindienst, bei allem Respekt für ihn. Ich finde den, das ist auch ein überragender Stürmer. Der hat vielleicht auch andere Dinge, in denen er sogar ein bisschen besser ist als Guirassy. Also so diese Arbeit gegen den Ball, das Gegenpressing, da ist er vielleicht sogar besser. Aber Guirassy ist einfach der deutlich, ich sag mal, komplettere Stürmer, so gerade was die Offensivskills angeht. Ne? Mhm. Muss man einfach sagen.
Und jetzt Gladbach eben in Dortmund. Die Gladbacher seit 5 Auswärtsspielen ungeschlagen. Die haben in diesen 5 Spielen von 15 möglichen Punkten 13 geholt. Das ist richtig stark. Aber du sagst, da geht
ja
nichts.
Ich finde, das hat mit dem Leipzig-Spiel, das war ein Heimspiel, wo sie auch gewonnen haben, hat das angefangen. Aber da haben sie sich meiner Meinung nach vielleicht auch die falsche Fährte locken lassen. Ne? Also klar, das hat auch wieder mit Ausfällen zu tun. Sander zum Beispiel, brutal wichtiger Ausfall gerade. Der ist ja gar nicht klar, wann der und ob der in dieser Saison nochmal zurückkommt. Reiz, letzte Woche gegen Freiburg gefehlt. Aber sie sind so in so einen Passivmodus zurückgefallen, der ihnen in der vergangenen Saison ganz viele Punkte gekostet hat. Und ich hatte eigentlich immer auf dem Schirm, dass Kleindienst der ist, der die Mannschaft dazu anleitet, diesen Passivmodus zu verlassen. Aber da scheint das Mittelfeldzentrum schon auch noch eine größere Rolle zu spielen. Das ist jetzt auch keine große Überraschung, ehrlicherweise. Aber wenn Rocco Reitz wieder zurückkommt, wäre das mit Sicherheit eine Möglichkeit, um wieder einen Schritt in die aktive Richtung zu machen. In den letzten 3 Spielen hatten sie 42% Ballbesitz gegen Freiburg, 41% gegen St. Pauli, 41% gegen RB. Und gegen RB hat das natürlich deswegen auch funktioniert, weil Leipzig ihnen ganz, ganz viele Dinge, ganz, ganz viele Gefallen getan hat. So. Und die anderen beiden Spiele, da waren sie mehr oder weniger lost. Das muss so ehrlich muss man sein, auch wenn sie immerhin gegen St. Pauli noch einen Punkt geholt haben.
Ja.
Und aus dem Modus müssen sie rauskommen. Wenn sie das gegen den BVB nicht hinbekommen, dann werden sie da verlieren in Dortmund.
Mehr Geilheit hat Kleindienst ja gefordert zuletzt.
Ja, das kann man auch so sagen. Ich hätte das kürzer sagen können, ja.
Also welche Zahlen nicht dafür sprechen, dass Gladbach was holt, ist, dass Dortmund die letzten 11 Heimspiele gegen Gladbach alle gewonnen hat. Aber wir sind gespannt und gucken jetzt mal auf die anderen Partien, die relevant sind für den Kampf um Europa und blicken zuerst auf Leipzig gegen Kiel. Leipzig aktuell Vierter mit 48 Punkten. Ich finde auch ohne Xavi, der gelb gesperrt ist, eine klare Sache für Leipzig.
Das Hinspiel war total zäh in Kiel, klar. Kiel ist eine brutal starke Auswärtsmannschaft. Das einzige Team in der Bundesliga, das in jedem Auswärtsspiel getroffen hat. Und sie haben auch eine bessere Effizienz, was die Chancenverwertung angeht, als Leipzig. Das spricht auch wieder dafür, dass Leipzig auch, das ist auch immer noch so, total von guten Tagen von ihren Keyplayern abhängig ist. Und wenn sie diesen guten Tag nicht haben, Auch wenn unter Scholt Löw, ich habe jetzt auch nochmal gelesen, was der so verändert hat und so, also der scheint schon daran interessiert zu sein, dass Leipzig auch ein bisschen besser im Spiel mit dem Ball wird und dass auch so tiefstehende Gegner mal auseinandergespielt werden können und so, ob sie da schon sind. Ich habe nach den ersten beiden Spielen, auch wenn sie da gewonnen haben, meine Zweifel daran. Deswegen ist das für mich auch so ein bisschen der Löw-Bestätigungstest, dass er wirklich Dinge zum Positiven verändert. Und ich halte Kiel dafür nicht chancenlos.
Ja, aber unterm Strich wirkt Kiel natürlich schon aktuell nicht Bundesliga-tauglich. Nur eine Mannschaft lässt mehr Torschüsse zu als Kiel. Das ist natürlich wer?
Der VfL Bochum.
Nein, Borussia Mönchengladbach.
Ach so.
Dann Mainz gegen Wolfsburg. Mainz aktuell Fünfter, 2 Punkte hinter Leipzig. Und da haben wir auch viel drüber gesprochen. Bei den Mainzern fängt möglicherweise gerade so ein bisschen das Denken an, dass sie das Gefühl bekommen, wir haben was zu verlieren. Jetzt haben sie wieder ein Heimspiel. Gegen Wolfsburg ist natürlich jetzt die Möglichkeit, nochmal wieder die Richtung zu ändern.
Ja, Amiri ist ja auf jeden Fall zurück.
Paul Nebel fehlt.
Burkhardt wird auch wahrscheinlich wieder spielen, also hat sich zumindest fit gemeldet. Paul Nebel fehlt, ist natürlich dann ein anderes wichtiges Puzzleteil. Ich würde sagen, Amiri und Burkhardt sind aber trotzdem die wichtigeren Spieler. Und trotzdem ist natürlich, also klar, dieser psychologische Aspekt, finde ich, den dürfen wir nicht unterschätzen an der Stelle. Also die haben das Gefühl, dass sie jetzt was zu verlieren haben. Und auch wenn Wolfsburg gerade total lost ist, muss man einfach auch sagen, was da wieder für Chaos ist, das ist doch wirklich Wahnsinn. Was mit einem Verein, der so viel Geld hat,
aber das ist
was die da fabrizieren.
Das ist ein Club, die können dann auch trotzdem irgendwie aus dem Nichts mal wieder dann so ein Spiel gewinnen.
Ja, die sind stark genug, auf jeden Fall. Und das ist auch nicht ungefährlich für die Mainzer. Ich sehe Mainz noch nicht sicher dort gewinnen. Ich sage mal so, an der Stelle bin ich einfach mal parteiisch, wünsche es ihnen, dass sie die Kurve kriegen.
Bo Henriksen ist übrigens Trainerkandidat bei RB Leipzig, was man gehört hat. Also als einer von mehreren.
Das ja gut, wer ist kein Trainerkandidat bei RB Leipzig? Ja, ich finde schon. So grundsätzlich ist der hat halt diese Verbindung von aggressivem Pressing, von guter Arbeit, organisierter Arbeit gegen den Ball, kombiniert mit spielerischen Elementen. So, und das ist was Leipzig ja jetzt augenscheinlich gefehlt hat in dieser Saison. Mhm.
Nächste Partie, Freiburg gegen Hoffenheim. Freiburg aktuell Sechster, 45 Punkte. Also sind das 3 Punkte hinter Platz 4 hinter der Champions League. Dein Liebling Max Rosenfelder muss wahrscheinlich wieder auf die Bank, weil Ginter wieder mit dabei ist. Aber das, wenn sie was wollen, dann müssen sie natürlich Hoffenheim schlagen.
Also ich würde Freiburg. Rosenfelder bringen, statt Ginter.
Und du würdest Ginter draußen lassen? Ginter ist ja notenbeste Freiburger Spieler.
Ja. Dann lass Lienhardt draußen. Ja, weil dieses nach vorne verteidigen, ich glaube, du musst Hoffenheim tatsächlich, du musst die Umschaltaktion verhindern. Also du brauchst ein gutes Gegenpressing. Und dafür brauchst du, so ähnlich wie sie es gegen Gladbach, das haben die wirklich gut gemacht, mit Osterhage, mit Eggestein. Und da war Rosenfelder ein ganz großer Faktor, dass sie halt direkt den Ball zurückgewinnen, bevor es überhaupt in die Umschaltsituation für Gladbach ging. Und das musst du gegen Hoffenheim auch hinkriegen. Ansonsten gibt's halt wieder den langen Ball hinter die Kette, dann steht da Kramaric und dann fängst du dir einen. Wenn sie was holen wollen, würde ich Rosenfelder bringen. Bam.
Nächste Partie, Bremen gegen Bochum. Werder Bremen auch auf einmal doch wieder mit Chancen auf Europa. Also das war das formschwächste Team zu Beginn des Jahres. Jetzt sind sie aktuell das formstärkste, letzten 3 Partien gewonnen. 3 Punkte sind es bis Platz 6 und Werder-Trainer Ole Werner, der schätzt das aktuell so ein.
Ja, wir haben noch 15 Punkte zu vergeben und 5 ganz unterschiedliche Spiele. Ich glaube, wir sind gut beraten, uns auf unsere nächste Aufgabe Bochum zu konzentrieren, aber es ist definitiv so, dass die Mannschaft aufgrund dessen, was du gerade gesagt hast, nämlich dass ein Klassenerhalt sehr frühzeitig eingetütet ist, dadurch, dass wir jetzt schon auch einige Punkte eingesammelt haben, nämlich so viel wie letztes Jahr nach 34 Spieltagen, dass wir natürlich ja befreit mit Selbstbewusstsein, mit Zutrauen auch in diese letzten 5 Spiele gehen können. Wie gesagt, wir wollen so viele Punkte wie möglich holen, dann wird man am Ende sehen, wofür es reicht. Ich glaube, da gibt es da oben viele Mannschaften, die einen anderen Druck haben als wir, die nach Europa müssen. Wir können noch viele Punkte holen, dann wird man sehen, wofür es reicht.
Ja, man merkt, er will da irgendwie, er läuft so auf rohen Eiern gefühlt. Er will sich da auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, das wurde ihm schon mal zum Verhängnis. Ne? Also bloß jetzt nicht nach den Sternen greifen. Kapitän Friedl, der jetzt ja auch wieder dabei ist und ja auch sehr wichtig ist, hat auch gesagt, am besten gar nicht drüber nachdenken, sondern jetzt einfach mal machen. Und gegen Bochum, also ich meine generell das Restprogramm von Werder, Bochum, St. Pauli, Union, Leipzig, Heidenheim. Das klingt echt so, als könnte man da eine Menge holen.
Kann man schon, ja, auf jeden Fall. Es ist halt total davon abhängig, dass Werder jetzt nicht irgendwie auf den letzten Metern doch noch irgendwelche schweren Verletzungen bekommt. Weil das ist ja das Thema, wie auch beispielsweise, finde ich, bei Gladbach oder auch bei Mainz oder so. So, wenn die erste Elf spielt, alles geil. sobald du irgendwas ersetzen musst, also Friedel zum Beispiel, ist Top 3 Balleroberer in der Bundesliga und der war ja dann auch länger nicht dabei. Und sobald so ein Puzzleteil fehlt, Jens Day, sobald so ein Puzzleteil fehlt, wird es eng und schwierig. Da die jetzt alle dabei sind, ist das, glaube ich, sind das ganz positive Vorzeichen für Werder. Mhm. Ja.
Werder schießt die zweitmeisten Kontertore der Liga. Dazu werden sie jetzt gegen Bochum wahrscheinlich nicht allzu häufig in die Gelegenheiten kommen, oder?
Das ist halt die Frage, ne? Bochum hat sich halt in den letzten Spielen ein bisschen in die Falle locken lassen, haben wir auch schon mal drüber geredet, ne? Dieter Hecking erst immer Stabilität über alles, dann versuchen auch ein bisschen zu gestalten und da finde ich, haben sie so ein bisschen die Balance verloren. Also wenn sich Bochum nicht in die Falle locken lässt und Werder das Spiel machen muss, dann geht vielleicht sogar was für den VfL. Zuletzt war aber Werder gerade in diesen Spielen immer cleverer. Ne? Also die haben es gut hinbekommen, das Spiel zu kontrollieren, obwohl sie das Spiel gar nicht machen.
Bei Bochum ist es ja so, dass wir zwischenzeitlich mal dachten, also der Klassenerhalt ist nicht vermeidbar. Das wird auf jeden Fall klappen mit Dieter Hecking. Der schien alles richtig gemacht zu haben. Dann kam auch dieser Sieg gegen die Bayern. Der hat ihn, glaube ich, gar nicht gut getan. Das Spiel hätten sie besser verloren und dafür irgendwie ein, zwei andere gewonnen. Und jetzt habe ich das Gefühl, es dreht sich eigentlich nur noch, sowieso ja noch um die Relegation und es geht um dieses direkte Duell gegen Heidenheim. In 2 oder 3 Wochen ist das. Wenn sie es schaffen, bis dahin auf Tuchfühlung zu bleiben mit Heidenheim, dann müssen sie in Heidenheim gewinnen und dann ist es eben die Relegation für Bochum. Mehr wird es dann
aber
auch nicht mehr.
Aber ganz ehrlich, mehr Unentschieden-Spiel als das gäbe es doch gar nicht. Also, ist ja ganz ehrlich, wenn das 2 Punkte Unterschied sind, ne, dann wird Heidenheim, wird nicht nur den Bus, sondern...
Den Betonmischer?
Die Ostalb zu betonieren, komplett. So, deshalb, erstmal kann ich mir ja gut vorstellen, dass Heidenheim sogar den Vorsprung an diesem Spieltag ein bisschen vergrößert, habe ich ja schon gesagt, trotz Bayern. Mhm. Nee, aber wahrscheinlicher ist natürlich, dass es alles so bleibt und trotzdem hätte Bochum dann schlechtere Karten. Also die müssen, finde ich, schon sehen, dass sie da noch in eine bessere Ausgangslage kommen. Vielleicht sogar irgendwie mit einem, also ist ja schon auch so, wenn man auf Bochum gar nichts gesetzt hat in dieser Saison, dann waren sie ja schon ab und zu auch mal da. Und so einen Moment brauchen sie noch vor diesem Match gegen Heidenheim. Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, dass sie in diesem direkten Duell das Ding ziehen.
Vielleicht aber jetzt wirklich in Bremen, obwohl Bochum erst einmal in Bremen gewonnen hat in der Bundesliga-Geschichte. Myron Boadu ist ja wieder im Kader, ist er begnadigt worden von Hecking.
Ja, er darf wahrscheinlich mitfahren, ja. Aber das ist auch so ein, der Typ hat tatsächlich die drittbeste Minuten pro Torquote in der Bundesliga und ist ständig raus, weil er entweder sich daneben benimmt oder verletzt ist oder so. Und wenn du mal guckst, welche Riesen Chancen Bochum in den vergangenen Spielen halt vergeigt hat oder vergeben hat, dann ist das natürlich genau der Mensch, der dir da fehlt.
Es fehlt, Bero fehlt noch gelb gesperrt bei dem Bochumern.
Das ist total bitter auch, ehrlich.
Ordetz auch. Ja. Tom Kraus war jetzt auch irgendwie angeschlagen, also es werden vielleicht ein paar Ausfälle zu viel für den VfL, aber dann ist es ja meistens so, dann gewinnen sie doch völlig unerwartet in Bremen. Auf jeden Fall sehr, sehr spannendes Bundesliga-Duell. Bremen gegen Bochum. Dann haben wir noch Augsburg gegen Frankfurt. Da treffen die, finde ich, aktuell beiden besten Keeper der Liga aufeinander. Mit Finn Dahm und Kauer Santos, die beiden besten Paradequoten. Bei Frankfurt wissen wir natürlich jetzt noch nicht, wie das Europa-League-Spiel ausgeht. Davon hängt auch immer viel ab. Total. Aber was glaubst du, wie geht's aus?
Ja, das ist also, Frankfurt gewinnt da nicht. Unentschieden-Spiel ist es, meiner Meinung nach. Augsburg die beste Abwehr der Rückrunde. Die haben erst 7 Gegentore bekommen in der Rückrunde. Auch Chris Lane Matsima, der sich jetzt so zum, ich glaube, das ist der beste Zweikämpfer in der Rückrunde in der Bundesliga. Auch so ein, irgendwie ist ja aus Frankreich geliehen gewesen erst und haben sie ihn fest verpflichtet. Aber ist auch so ein Typ, den man so gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte. Und die wachsen da jetzt alle so ein bisschen über sich hinaus gefühlt. Vielleicht ist es auch einfach die nächste Entwicklungsstufe. Mhm. Und denen ist ja auch Laterne, ob sie 0-0 spielen am Ende. So, und wenn du dann hinten erstmal den Laden dicht hältst gegen eine vielleicht nicht ganz frische Frankfurter Mannschaft, also das wird extrem schwer für die Eintracht.
Augsburg ist der beste 10. der Bundesliga-Geschichte mit 42 Punkten, genauso viele wie Werder. Wenn wir bei Werder noch von Europa-Hoffnungen sprechen, dann müssen wir es natürlich eigentlich bei Augsburg auch noch. Voll. Aber dann wird es natürlich irgendwann unrealistisch, weil du zu viele andere Teams davor hast. Eine Partie bleibt noch übrig am 30. Spieltag und zwar das Topspiel am Samstagabend, Union gegen Stuttgart, und es ist das bedeutungsloseste Spiel an diesem Wochenende, finde ich, aus tabellarischer Sicht. Also klar, der VfB schielt natürlich auch noch so ein bisschen nach Europa, aber auch da ist einfach...
Da müssen sie da gewinnen, wenn sie noch was reißen. Das ist wirklich Endspiel, finde ich. Wenn du das über die Tabelle noch hinkriegen willst und nicht nur beim Pokal mit der Europa League, dann musst du jetzt bei Union gewinnen.
Ja, ich habe ja erst gedacht, der Pokalfinaleinzug gibt ihnen einen Schub, da hatten sie ja in Bochum gewonnen und dann haben sie aber wieder eine Führung verspielt. Wenn du gegen Stuttgart gewinnen willst, lass sie in Führung gehen, denn dann verlieren sie. 8-mal eine Führung verspielt, das ist schon echt ein Problem, finde ich.
Ja, total.
Und sie verlassen sich dann möglicherweise doch zu sehr auf den Pokal und spielen bei Union Berlin, die ja zuletzt sehr stabil waren.
Ja, voll.
So, dann jetzt noch zum Schluss der Blick in die zweite Liga. Auch da der 30. Spieltag. Wichtig für euch zu wissen, am Samstag sind 4 Spiele, wegen, weil Karfreitag ist natürlich nichts. Am Sonntag sind es 5. Und in der Tabelle nach wie vor Hochspannung pur bis Platz 9. Alle noch mit Aufstiegshoffnungen. Auf Platz 9 ist aktuell Hannover mit nur 4 Punkten Rückstand auf die Relegation. Also davor ist wirklich alles möglich. Und wir konzentrieren uns auf das Duell am Samstagabend. Schalke gegen den HSV.
Wenn ich das höre, kriege ich schon Gänsehaut. Also ich habe das Spiel jetzt auch ein paar Mal gesehen.
Die gute oder die schlechte Gänsehaut?
Naja, die überhaupt einfach, weil das von der Atmosphäre und so, das ist einfach überragend. Also das ist einfach Fußball. So, das ist auch Laterne, worum es geht.
Ja.
Das macht richtig Bock.
Weil oft war jetzt bei Schalke die Gänsehaut nicht gut, die man bekommen hat in den letzten Monaten. Aber die Frage ist natürlich, ärgert Schalke den HSV im Aufstiegsrennen? Also wir haben ja jetzt das Thema gehabt, der HSV und sein unsäglicher Frühling häufig. Aber jetzt ist es wieder ein Spiel, Flutlicht, großes Stadion, namhafter Gegner, der auch noch ein bisschen unter Druck ist. Das ist eine Konstellation, die dem HSV dann wieder liegt, finde ich.
Ja, aber untere Tabellenhälfte. Der HSV hat tatsächlich gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte mehr Punkte geholt als gegen Teams aus der unteren. Das ist auch wirklich eine absurd kuriose Statistik. Ja, also natürlich kann man auf Schalke im Moment gar nichts setzen gerade. Ne? Was da abgeht, ist wirklich auch total kurioses Chaos. Letzte Woche gegen Regensburg, das war ja wirklich ein Offenbarungseid. Ein grottenschlechtes Spiel. Es würde aber auch zur Schalker Saison passen, wenn sie jetzt gegen den HSV auf einmal wieder eine ordentliche Leistung an den Start kriegen.
Beim HSV ist Reis wieder mit dabei, das ist schon ziemlich wichtig nach Gelbsperre.
Total wichtig.
Meffert hat zuletzt gegen Braunschweig ja ab der 80. dann auch wieder gespielt, ohne Maske.
Ja.
Das muss man natürlich immer mal gucken, also ob er jetzt dann wieder von Beginn an spielen kann. Muheim fehlt aber natürlich in mehreren Funktionen. Standardschütze, Linksverteidiger, ja. Aber der HSV hat eigentlich einen Kader, der das auffangen muss und auch kann und auch auf Schalke gewinnen kann.
Ja, aber trotzdem, also zum Beispiel der Dompe wirkt immer so ein bisschen isolierter, sage ich mal. Also gegen Braunschweig ist er ja auch überhaupt gar nicht ins Game gekommen, ohne dass er Muheim hinter sich hat. So, und das ist schon, also für einen Linksverteidiger als einen der wichtigsten Spieler zu titulieren, ist jetzt auch nicht total gewöhnlich im Fußball, aber da an der Stelle ist Muheim wirklich, wirklich richtig wichtig. Das ist schon ein Ausfall, der dem HSV noch wehtut. Mhm. Und trotzdem ist es eigentlich, da bin ich schon bei dir, eigentlich eher ein Match, was dem HSV liegt, so auf Schalke. Das kennen sie, kennen das, diese Atmosphäre, dieses Hitzige, und sie mögen es, glaube ich, auch. Also.
Der Tabellenzweite, der SFC Köln, spielt am Sonntag gegen Preußen Münster. Und dann haben wir noch in der zweiten Liga ein wirklich hochinteressantes Verfolgerduell. Beziehungsweise ist es Spiel um Platz 3, wenn man so will. Elversberg gegen Düsseldorf, die sind punktgleich Dritter und Vierter. Und wir haben viel zu wenig über Elversberg gesprochen zuletzt.
Findest du?
Ja, also die sind Kandidat für die Bundesliga.
Ja, sind sie, klar. Also es ist auch, also die spielen auch einfach geilen Fußball. So, das ist auch im Moment, nachdem Magdeburg so ein bisschen abgesackt ist, der beste Fußball in der zweiten Liga, finde ich.
Es ist jetzt auch so
unbeschwert und einfach so, ja, die zocken. Also Thomas Müller hat ja mal gesagt, ja, zu den Leverkusen, glaube ich, die zocken einfach so. Den Eindruck habe ich auch so. Die gehen auf den Platz und haben einfach Bock.
Ja, und dementsprechend sind auch die Zahlen, 87% ihrer Tore schießen sie aus dem Spiel. Das ist ja Topwert der Liga. Mhm. Und bei Düsseldorf ist es eigentlich genau anders. Ne? Die Fortuna lebt von Standards, 18 Standardtore schon. Auch das ist wiederum der Topwert. Und Düsseldorf dominiert nicht die Gegner, aber sie dominieren so die Strafräume. Das hat Daniel Thun, der Trainer, gesagt. Und das ist halt aktuell sehr effektiv.
Ja, total. Also sind komplett unterschiedliche Offensivansätze. Auch so dieser Spielwitz von Aslani und Modama. Dieses Dynamische gegen dieses Physische und Wuchtige, was sie mit Kovnatski bei den Düsseldorfern haben. Das ist eine total spannende Konstellation. Ich persönlich glaube dadurch, dass die Düsseldorfer, das ist für mich in meiner Erinnerung auch in den letzten Jahren immer so ein Crunch-Time-Team gewesen. So, ne? Und die Personaldecke bei Düsseldorf ist immer noch dünn, aber jetzt kommt mit Giovanni Haag, der ist eingewechselt worden in der vergangenen Woche gegen Paderborn. Ein ganz wichtiger Spieler, genau im Zentrum zurück. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass Düsseldorf das zieht, auch wenn auf dem Papier Elversberg vielleicht sogar eher der Favorit ist.
Ja, wobei bei Elversberg fehlen Schein und Petkov, wichtige Spieler. Und bei Düsseldorf, finde ich, müssen wir den Keeper nochmal erwähnen, Florian Kastenmeier, aktuell in überragender Form.
Ja.
Und einer mit dem besten Namen für einen Torhüter, finde ich.
Kastenmeier ist wirklich geil. Ja,
ja, also auch ein Spiel, auf
brauchst
das
du keinen Spitznamen mehr.
Auf das wir uns sehr freuen. Hast du noch irgendwelche Ergänzungen, Anmerkungen? Widersprüche.
Tobi, 30. Spieltag, das ist so schon in meiner jüngsten Kindheitserinnerung immer so der Beginn der besten Phase in der Saison. Ich finde nur noch vom Gefühl her, danach nur noch 4 Spieltage. Jetzt entscheidet sich's. Ich hab voll Bock.
Dann sind wir bereit für den 30. Spieltag in der ersten und zweiten Liga. Alle Spiele gibt es live und in voller Länge zum Hören bei uns in der Sportschau-App und das Bundesliga-Update dann am Montag wieder.
Macht's gut, bis dann.
Schöne Ostern.